D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Der Podcast.
Und wir lassen heute mal ganz schön die Energie im Dorf. Ich mache jetzt mal einen Stromsparvorschlag. Ich sage nämlich einfach das Wort Energiewende und sofort schaltet sich euer aller Gehirn aus, so wie unsere Kaffeemaschine hier in der Redaktion, die manchmal auf Standby geht. Denn das spart ja dann auch Denkenergie. Aber ganz ehrlich, also mir selber geht es so, wenn ich den Begriff höre, Energiewende, dann reißt mich das nicht unbedingt vom Stuhl. Hat vielleicht auch was damit zu tun, dass wir ja irgendwie alle denken, das ist so ein Riesenthema. Ich selber als Einzelperson kann da gar nichts machen. Aber es gibt genügend Leute, die nicht warten darauf, dass die Politik alles richtet. Wir haben ja gerade wieder gesehen, dass die Bundesregierung da sich jetzt auch nicht so super aus dem Fenster hängt. Und es gibt viele gute Ideen. Manche Leute stapeln Holz vor der Hütte, andere sammeln Sonnenlicht vorm Balkon und die nächsten, die lassen eben die Energie einfach im Dorf und versorgen sich selbst. Energiewende, mach's dir selbst. Das ist unser Thema in der Redaktionskonferenz. Ich bin Verena von Keitz und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Gestern hat die Bundesregierung den Beschluss gefasst, wie es weitergehen soll mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz, kurz EEG. Und die wichtigste Info, die wir alle mitbekommen haben, es wird weitergehen mit Strompreisrabatten für große Firmen, die viel Energie verballern bei der Produktion von was auch immer für Materialien. Ein Anreiz für Unternehmen, Energie einzusparen in der Produktion zum Beispiel, ist das ja noch nicht gerade. Und so stellt sich natürlich die Frage, Energiewende, wo ist die? Eine Gemeinde in Niedersachsen, die Samtgemeinde Adland, die versucht seit geraumer Zeit, die Energie im Dorf zu lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Dort gibt es viele Privatleute, die sich zusammengetan haben. Die einen haben Windräder hinterm Aus, andere haben kleine Biogasanlagen, mit denen sie Strom und Gas produzieren und das eben auch vor Ort verbrauchen und zum Teil auch speichern. Vor 5 Jahren ist das Ganze mit einem ehrgeizigen Ziel angetreten, bis 2020 nämlich ganz autark zu sein von dem übrigen Stromnetz und zwar eben nur mit regenerativer Energie, die selbst in der Region gewonnen worden ist. Dieter Schillingmann ist Ingenieur und maßgeblich an dem Projekt beteiligt und er kann uns die Situation mal ein bisschen genauer beschreiben.
Wir im Adland sind 12.000 Einwohner. Wir haben da ungefähr 128 Gigawattstunden Stromverbrauch im Jahr. Und diesen Strom wollen wir regional erzeugen. Wir haben 50% regenerativ erreicht und die nächsten 50% können wir erst dann richtig angehen, wenn die politischen Randbedingungen so sind, dass diese regionalen Energiecluster erlaubt wird und dann auch zu installieren ist.
Okay, schauen wir einfach nochmal darauf, wie das jetzt genau funktioniert. Also Sie haben von der Region gesprochen, 12.000 Einwohner, die versorgt werden. Wie viele Energielieferanten haben Sie denn da? Also aus was für eine Art von Kraftwerken?
Aus Windenergie, aus Photovoltaik, aus Biogasanlagen, aus Elektrolyseanlagen und Vergaseanlagen kommt die Energie.
Die bei den Leuten hinterm Haus oder im Hauskeller stehen?
Genau, und zwar in Form von Strom und Gas. Aus Biogasanlagen, aus Elektrolysestationen, sprich Wasserstoff und aus Vergaseanlagen. Strom wird sofort verbraucht und wenn kein Strom gebraucht wird, wird aus Überschussstrom Gas erzeugt. Diese ganzen Gase, die werden dann sozusagen in Blockheizkraftwerken rückverstromt.
Also wir haben die Stromproduzenten hinterm Haus. Die liefern den Strom, den sie produzieren und gleichzeitig das Gas, was auch entsteht, was Sie gerade beschrieben haben, zum Teil an Blockheizkraftwerken. Und das Ganze wird aber immer direkt in der Region alles verbraucht. Habe ich das richtig verstanden? Und erzeugt.
Erzeugt und verbraucht. Und wir haben natürlich auch vielfältige Speichermöglichkeiten. Die kann also so weit sein, dass praktisch XYZ in der Garage eine kleine Batterie hat. Und wenn der Strompreis nur ein Zehntel von dem ist, wo er normal liegt, dann wird jeder sich irgendwo ein bisschen Strom speichern zu diesen Überschusszeiten. Und wenn dann Mangelzeiten kommen, dann holt er den Strom raus. Ne? Das heißt, wenn viel Wind und Sonne da ist und wir brauchen wenig, dann ist der Preis sehr tief. Und wenn wenig Wind und Sonne, weil das sind die Kernenergieträger, da ist, dann und wir brauchen viel, ne, dann wird der Preis sehr, sehr hoch sein.
Und das, ne, kann dann wirklich innerhalb von einer Stunde dann schnell mal schwanken?
Das kann von einer Stunde auf anderen kann das schwanken und das müssen Sie sich so vorstellen, dass hinter jeder Mittelspannungstrafostation ist sozusagen eine Messstation, die kann immer das Strompotenzial beobachten und das wird in einer Datenbank hinterlegt und aus dieser Datenbank wird im Voraus, auch eine Stunde im Voraus, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit berechnet, wie viel Strom man braucht. Und das Angebot wird über den Wetterbericht auch eine Stunde im Voraus kommuniziert. Wir haben hier im Adland also mehrere Windparks, wir haben hier mehrere Solarparks, wir haben viele Privatsolaranlagen, wir haben eben Biogasanlagen und diese Anlagen erzeugen den Strom. Und wenn der Strompreis um Faktor 10 nach oben geht, dann wird jeder sich Gedanken machen,
wie er Strom sparen kann.
Jetzt ist das teuer, also muss ich einsparen, also drehe ich von 4 Birnen 2 ab und habe nur noch die Hälfte des Stromverbrauchs. Ne?
Das heißt, Sie würden das erreichen, was im Moment gar nicht möglich ist, weil der Strompreis ja einfach immer so konstant gehalten wird, dass wir gar keine Auswirkungen haben, ob wir jetzt zu hohen Verbrauchszeiten halt irgendwie weniger Strom verbrauchen.
Absolut. Sie können das vergleichen, wenn es draußen regnet, wird keiner gerne in den Regen reingehen. Wenn es unbedingt sein muss, gut, dann zieht man sich eine dicke Jacke und einen Schirm noch über. Genauso ist es, wenn der Strom teuer ist, dann wird man versuchen, ihn zu vermeiden, ihn nicht zu gebrauchen. Man wird einsparen. So, aber wenn er billig ist, dann freuen sich alle, dann wird aus Strom Wärme gemacht, dann wird Strom gespeichert in Batterien. Das ist eine Revolution. Dann sind alle Systeme, die Strom speichern, auf einmal wirtschaftlich. Warum? Weil dann der Preis nicht nur um 3-4% ansteigt oder fällt, sondern das sind 300-400%. Also das sind Werte. Also da kann man dann wirklich die zweite Stufe der Energiewende richtig einschalten und dann werden wir in 20 bis 30 Jahren das ganze Thema abgehakt haben.
Nun war ja Ihre Idee, dass Sie bis 2020 in der Region Adland tatsächlich komplett unabhängig sind, genau dieses System komplett etablieren können. Davon müssen Sie aber abrücken. Woran hat es denn gehapert?
Abrücken ist ja nicht richtig. Wir bauen jetzt ja gerade 4 große Windparks, also Windkraftwerke nochmal, um einfach noch mehr Potenzial zu haben. Hier fehlen ganz konkret jetzt natürlich die politischen Randbedingungen. Es fehlt der politische Wille. Und wir haben noch keine CO2-Steuer. Wir haben noch keinen regionalen Energiecluster. Ich sag mal 500 Mal die Leipziger Börse in Deutschland verteilt. Das sind so Dinge, die behindern uns natürlich ganz massiv. Insbesondere ist dadurch die Wirtschaftlichkeit dieser Synergiekraftwerke nicht gegeben.
Dieter Schillingmann von dem Projekt in der Region Adland, wo 12.000 Einwohner versuchen, unabhängig zu sein vom restlichen Stromnetz. Wir haben gerade gehört, das funktioniert noch nicht so ideal, weil es eben einfach noch nicht vorgesehen ist, dass sich eine Region komplett unabhängig macht und sich ganz abzieht von der übrigen Stromversorgung.
D-Radio Wissen.
Mach's dir selbst, und zwar die Energiewende, das ist unser Thema heute Abend. Denn Sigma, der macht's uns ja allen nicht wirklich richtig, wenn man ganz ehrlich ist. Das hat sich gestern auch wieder gezeigt, als die Bundesregierung ihre Pläne zur Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes EEG vorgestellt hat. Und da gab es natürlich auch gleich Konflikte bzw. Kritik von allen Seiten. Lars Westermann aus unserer Redaktion hat diese Sendung mit vorbereitet. Lars, kannst du nochmal erklären, das Problem am EEG und woher die Kritik kommt?
Ja, der Sigmar fand sich selber ja richtig, richtig gut, wie er da sagt. Ja. Das muss man ja auch nochmal sagen. Das Hauptproblem ist, der Strom ist ziemlich teuer geworden. Und da die Energiewende ja durch eine Umlage auf den Strompreis finanziert werden soll, hat die natürlich was damit zu tun. Das heißt, der Endverbraucher zahlt einen Zuschlag zu seiner Stromrechnung, die dann dem Ausbau von regenerativen Energien zugutekommt. Ich vereinfache das jetzt mal so ein bisschen.
Aber das ist ja das Ziel. Wir wollen, dass alles schön regenerativ wird und das müssen wir natürlich fördern und ausbauen.
Genau. Und jetzt ist es ja eigentlich so, dass der Strom inzwischen eigentlich viel günstiger erzeugt wird, als der Strompreis vermuten lässt. Das bedeutet, der Strom ist an der Börse relativ günstig, aber die regionalen Versorger haben oft nichts davon, weil die in langfristigen Verträgen stecken. Und wenn die nichts davon haben, dann haben du und ich auch nichts davon, dann bleiben die Preise einfach hoch. Besserung ist auch nicht in Sicht, weil es viele Ausnahmen von dieser EEG-Umlage gibt. Also zum Beispiel Industrieunternehmen, die besonders viel Strom verbrauchen, du hast es ja vorhin schon gesagt, bekommen auch weiterhin hohe Rabatte und werden nicht an den Kosten für die Energiewende beteiligt oder nur im sehr geringen Ausmaß. Das Argument dafür ist, die wären sonst im Nachteil gegenüber der Konkurrenz im Ausland.
Und dann würden sie auch ins Ausland gehen.
Das nicht so hart und dann gehen die vielleicht weg, genau. Die zweite Kritik dreht sich darum, dass auch die Produzenten von erneuerbaren Energien, die ihren Strom selber verbrauchen, eine EEG-Umlage zahlen müssen. Das heißt, ich mache meinen Strom selber, verbrauche den selber und muss trotzdem eine Umlage dafür zahlen. Das ist jetzt natürlich auch nicht sehr motivierend.
Ich habe auch gerade gelesen, wenn du in einem Haus wohnst als Mieter von jemandem, der halt auf dem Dach irgendwie so ein Solarpanel drauf hat, dass du dann als Mieter die komplette EEG-Umlage zahlen musst auf den Strom, der eigentlich von deinem eigenen Dach kommt.
Ja, wobei du, wenn du ein Eigenheim hast und dir eine Photovoltaikanlage aufs Dach baust, brauchst du die nicht bezahlen.
Ja.
Es ist ein bisschen kompliziert und auch nicht immer fair und auch nicht immer richtig sozial. Ja.
Mhm. Wir haben es gerade schon gesagt, also die Regierung sagt ja, Ausnahmen für Energie-Großverbraucher hat eben was damit zu tun, Arbeitsplätze zu erhalten und irgendwie die Firmen im Land zu haben.
Ja, und Gabriel, der erklärt das ganz einfach, der sagte, wenn Mama und Papa keinen Job mehr haben, dann hat es eben auch keinen Vorteil, wenn ich 40, 50 Euro weniger im Jahr an Strom rechne. Dann lieber mehr Strom bezahlen, die Unternehmen bleiben hier. Ist ein bisschen schlicht formuliert, aber er hat halt auch nur dann die 30 Sekunden in der Tagesschau, die er irgendwie kriegt und voll machen muss mit so einem Statement.
Ist aber auch ein bisschen das Gegenteil von dem, was er schon mal gesagt hat.
Ja, der war ja auch mal Umweltminister, da war er sehr engagiert und hat eigentlich früher auch andere Positionen gehabt, also da, wo er
Den Ausbau der erneuerbaren,
die Energiewende, so jetzt habe ich es wieder, eigentlich sehr, sehr schnell und sehr mit sehr drastischen Maßnahmen voranbringen wollte. Das sieht jetzt im Moment eher so nach Kompromiss innerhalb der Großen Koalition aus.
Es ist ja eigentlich schon, also da sind sich ja alle drüber einig, dass wir die Energiewende brauchen. Und trotzdem, bei dir konnte man es auch gerade hören, also dieses Wort Energiewende, so eine richtig heiße Beziehung haben wir dazu nicht. Also es ist eher so auf der Ebene von, ich sag mal, Parkhaus. Oder ja. Fußnägel schneiden, also emotional geht es da nicht so richtig zu. Das war aber mal ganz anders, als das ganze Konzept sich ausgedacht wurde.
Ja, wir haben ja so ein bisschen geguckt, wo kommt das eigentlich her, wer hat sich das ausgedacht und da war ich doch ziemlich überrascht zu sehen, dass schon im 16. Jahrhundert Menschen auf die Idee kamen, eine Energiewende herbeizuführen.
Im 16. Jahrhundert.
Mit regenerativen Energien, weil da die ersten Leute in England, wo viel Kohle verbraucht wurde, damals auf die Idee kamen, oh, das könnte sein, dass das nicht ewig so weitergeht und eigentlich sollte man nach Energien suchen, die erneuerbar sind, die auf Ewigkeit verfügbar sind. Und der Ökonom William Stanley Jevons hat 1865 schon eben gesagt, auch die Kohle könnte exponentiell steigen, also die Kohleförderung und dann reicht das nicht mehr. Also wir reden jetzt vom 19. Jahrhundert. Ne? Mhm. Und da haben auch schon deutsche Wirtschaftsexperten das erste Mal gesagt, oh, überlegt euch, wofür ihr diese Kohle und diese ganzen Ressourcen verbraucht, setzt das weise ein. Und dann kommt das mit der Ölkrise in den 1970er Jahren, kommt das Thema sehr auf die Tagesordnung, weil den Leuten klar wird, wir sind irgendwie abhängig von denen, die die fossilen Energieträger haben. Gut, Kohle hatten wir damals noch hier, aber Öl und Gas und sowas ist alles woanders. Und die Verbrennung von diesen fossilen Energieträgern ist natürlich auch alles andere als sauber. Damals hatten wir noch diese riesigen Schwefelprobleme in der Luft. Und dann kommt dieses Thema aus dem Ökolager, eigentlich so aus der grünen alternativen Bewegung und von einigen sehr fortschrittlichen Wissenschaftlern, Ingenieuren und wird in so einem ganz harten gesellschaftlichen Konflikt gegen die Konservativen und gegen Gewerkschaften und Industrie vorangebracht und es gibt wirklich gesellschaftliche Auseinandersetzungen. Und damals ist dieses Thema Energiewende eigentlich noch ganz anders als heute, sehr emotional besetzt. Da gibt es richtig Streit, gesellschaftliche Auseinandersetzungen. Und das ist heute halt eigentlich nicht mehr so. Wir sind ja eigentlich schon alle der Ansicht, dass wir eine Energiewende brauchen. Die Frage ist nur, wie und wie schnell und ne, wie machen wir es vor allem. Und
genau.
Damals kommt aus dieser Öko-Bewegung eigentlich auch der Gedanke, wir müssen das hundertprozentig machen, wir brauchen 100% Erneuerbare und deswegen den Ausbau der regenerativen Energien und eben auch eine sehr gute Energieeffizienz, die war damals ja auch noch ziemlich schlecht.
Wo kommt die Energiewende her? Lars Westermann aus unserer Redaktion hat uns ein bisschen aufgeklärt und einen kleinen Blick in die Historie geworfen.
Die Radio Wissen.
Wir sprechen heute darüber, wie wir uns die Energiewende selber machen können. Und es gibt tatsächlich viele, viele Beispiele von Menschen, die ganz kreativ sind in Sachen Energiesparen, egal ob es jetzt den Stromverbrauch geht oder um den Stromverbrauch oder dass man vielleicht die Heizung ein bisschen weniger anspringen lassen muss. Do it yourself geht zum Beispiel auch dann, wenn man dafür sorgen will, dass die Sonne, die auf die Wohnung scheint, schön auch für warme Luft innerhalb der Wohnung sorgt. Holger Beetz wohnt in Frankfurt und hat sich eine solche Anlage an die Wand gebaut und Yvonne Koch hat ihn getroffen.
Von der Straße aus sieht das Haus von Holger Beetz genauso aus wie viele Altbauten im Frankfurter Stadtteil Seckbach. Und erst wenn man die Fassade vom Garten her anguckt, ist zwischen den Fenstern im ersten Stock ein Kasten zu sehen, der etwa die Größe und Dicke einer Ein-Mann-Matratze hat. Dieses am Haus hängende Ding sieht zwar völlig unspektakulär aus, ist aber ein ziemlich heißes Teil, verrät Holger Beetz.
Also ich habe mir einen Warmluftkollektor oder Solarluftkollektor ans Haus montiert, beziehungsweise jetzt inzwischen zwei. Das heißt, mein Großer saugt die Luft von außen an, erwärmt die und pustet die in den Innenraum. Der andere, den ich unten für den Keller habe, saugt im Prinzip die Innenraumluft an, wälzt die um, erwärmt die und pustet sie wieder in den Keller zurück.
Der Clou daran? Dieser Warmluftkollektor heizt völlig ohne Strom und besteht nicht aus einem Hightech-Solarpanel, sondern aus ganz einfachen Materialien. Ein Holzrahmen auf einer Holzplatte, in der Mitte eine schwarze Alu-Jalousie und als Deckel eine doppelwandige Plexiglasplatte. Und abgesehen von den alten Zeitungen als Isoliermaterial ist das eigentlich schon alles.
Im Prinzip ist es eigentlich klassisches Gewächshaus. Ja, also im Gewächshaus hat man ja in dem Sinne den Boden, der sich erwärmt und den ganzen umschlossenen Glasbereich. Hier ist es so, man forciert es halt ein bisschen mehr, indem man irgendwas Schwarzes drin hat, was sich erwärmt. Und sollte halt relativ viel Fläche haben.
Natürlich muss die Wärme aus dem Mini-Gewächshaus an der Fassade noch ins Haus geleitet werden. Holger Beetz hat dazu einfach ein Loch für ein armdickes Rohr in die Außenwand gebohrt und im Zimmer einen Lüfter, also eine Art Ventilator, am Rohrende angebracht. Sobald er den anschaltet, entsteht Unterdruck und die warme Luft aus dem Kollektor wird in den Raum gesogen. Der Vorteil? Abgesehen von dem kleinen Lüfter funktioniert diese Heizung völlig ohne Strom. Aber halt nur, wenn die Sonne scheint. Die Idee, eine Heizung mit erneuerbarer Energie zu bauen, ist dem 42-jährigen IT-Spezialisten übrigens durch eine Fernsehsendung gekommen, bei der man sogar die Anleitung zur Solarheizung Marke Eigenbau anfordern konnte.
Ich habe mir Anleitungen auch bestellt, habe mir die angeguckt und habe mich dann entschlossen, alles anders zu bauen. Und dann habe ich angefangen, halt ein bisschen zu recherchieren zu dem Thema und das Internet ist da eigentlich recht ergiebig. Also wenn man ein bisschen nachforscht, findet man dann auch schnell relativ viele Leute, die sowas im Prinzip entweder selber bauen oder halt auch kaufen.
Und dann hat der Hobbybastler losgelegt. Der eigentliche Kollektor war zwar schnell zusammengebaut, aber dann war mal das Durchleitrohr nicht an der richtigen Stelle, mal die Lüftungsklappe noch nicht genug ausgetüftelt und bis der Solarluftkollektor dann endlich an der Fassade hing, hat es doch mehrere Wochen gebraucht. Dass es Sonnenkollektoren auch fix und fertig zu kaufen gibt, weiß Holger Beetz natürlich. Immerhin schaut er direkt auf eine kleine Solaranlage auf dem Dach gegenüber, wenn er aus seinem Esszimmerfenster guckt. Wäre das nicht einfacher gewesen?
Nein, das kam für mich nicht in Frage, einfach um ein bisschen unabhängiger zu sein, letztendlich halt von den normalen Energieanbietern. Weil ich muss halt sagen, die anderen Möglichkeiten, die man hat mit Photovoltaik oder Solarthermie, sind halt alle preislich deutlich jenseits der 1800 Euro. Und das war jetzt eine relativ einfache Möglichkeit, das im Prinzip halt umzusetzen.
Seine Zusatzheizung mit Sonnenenergie hat dagegen nur rund 500 Euro gekostet. Aber es war definitiv nicht das Geld, das ihn zum Kollektor Marke Eigenbau gebracht hat, erklärt seine Frau und schmunzelt verständnisvoll. Jedenfalls nicht nur.
Er ist ein Bastler und es macht ihm einfach Spaß zu basteln, sich was auszudenken und ja, was mit der Hand zu basteln. Das ist halt für ihn ein Ausgleich zu dem, was er auf der Arbeit macht.
Ihr Mann nickt zustimmend. Aber er betont auch, dass sie sich schon beide für diesen Kollektor entschieden haben.
Wir sind schon, denke ich mal, relativ ökologisch angehaucht. Also ich fahre auch eigentlich nur mit dem Fahrrad auf die Arbeit. Ich habe es zum Glück nicht besonders weit. Wir sehen schon zu, möglichst wenig zu verbrauchen. Aber ansonsten war das, denke ich mal, einfach der Bastelanreiz.
Und Frau Beetz ist mittlerweile auch richtig begeistert von dieser günstigen Warmluft. Vor allem wegen der ungeplanten Nebeneffekte.
In dem Raum, wo die Luft reinkommt, wachsen unsere Blumen wunderbar. Also ich habe da eine wunderschöne große Tomate vom letzten Jahr und da sind jetzt richtig schöne kleine Tomätchen dran im April. Da ist es immer warm. Unsere Katze fühlt sich da auch sehr wohl drin.
Natürlich kommt Familie Beetz trotz der selbstgebauten Anlage noch nicht ohne herkömmliche Heizung aus. Aber der Kollektor bringt es ungefähr auf 2 Kilowattstunden, ist also vergleichbar mit einem kleinen Heizlüfter, der vor allem im Herbst oder Frühling oft völlig ausreicht. Ganz zufrieden ist Holger Beetz noch nicht. Mal verbessert er die Lüftungsklappe zum Zimmer hin, dann überlegt er, welches Material noch besser wäre. Aber ein ganz kleines bisschen ist er dann doch stolz auf seinen Beitrag zur Energiewende.
Langzeiterfahrung fehlt mir natürlich. Also es kann auch sein, dass sich das Ding nach 15 Jahren irgendwann einfach auflöst, weil der Leim auseinandergeht oder die Schrauben nachgeben. Aber dafür ist es halt auch relativ kostengünstig.
Und die Solarluftanlage ist auf jeden Fall eine Alternative zu den herkömmlichen, energetisch aufwendigen Solaranlagen. Jedenfalls, wenn man damit einen Altbau aufpeppt, betont Holger Beetz.
Ich fände es halt schön, wenn das mehr Interessenten findet, weil ich könnte mir durchaus vorstellen, gerade auch heute, wo Energie immer teurer wird, können sich bestimmt auch Leute in einem Wochenendhaus zum Beispiel überlegen, sowas hinzumachen. Dass man halt eben keinen Elektroofen anhat, sondern beheizt halt einfach über die Sonne.
Yvonne Koch hat Holger Beetz getroffen in Frankfurt, der sich quasi die Energiewende vor das Haus geklopft hat und dafür sorgt, dass es ein bisschen wärmer ist bei ihm zu Hause. Und auf ihn sind wir gestoßen, weil wir in Kontakt sind mit dem Filmemacher Frank Farenski. Er ist durch ganz Deutschland gereist, hat einen Film gemacht, Leben mit der Energiewende, ein Open-Source-Projekt, was man sich auch angucken kann, unabhängig von irgendeinem Auftraggeber. Und hat dort viele, viele Beispiele gesammelt von Leuten, die versuchen, die Energiewende irgendwie selber in die Hand zu nehmen. Hallo Frank, du bist jetzt am Telefon.
Ja, hallo. Also erstmal war das ein toller Beitrag mit Holger. Ich kenne ihn ja auch. Und ich finde das auch super toll, dass er diese Sendung macht, weil das ist die Energiewende im Gegensatz zur anderen Berichterstattung. Die Bürger, die Leute machen das eben einfach selber. Und das ist nicht die Industrie, das sind nicht die Unternehmen. Menschen wie Holger versorgen sich selber mit erneuerbarer Energie. Und das finde ich an dem ganzen Projekt so total faszinierend und spannend.
Wie bist du vorgegangen, um diese Leute aufzuspüren, die überall, was weiß ich, an ihrer Hauswand oder im Keller irgendwie für Alternativen sorgen?
Ja, die kommen einfach selber auf mich zu. Also ich habe ja diesen Film gemacht, Leben mit der Energiewende. Und ich habe den einfach öffentlich gestellt, ich habe den ins Internet gestellt. Ich mache diese Kinofilmvorführungen, da können die Bürger selber ins Kino kostenlos reinkommen. Und die kommen und erzählen mir von ihren Möglichkeiten, was es gibt und was man machen kann. Und ja, so gibt es unglaublich viele Akteure in ganz Deutschland, die wirklich selber ihre eigene Energieversorgung in die Hand nehmen.
Was gibt's denn
und
da noch?
Das macht mir total Mut für die Zukunft.
Was gibt es denn da noch für Beispiele? Also so wie jetzt der Holger, der halt sich da was vors Haus klebt, damit es ein bisschen wärmer wird. Was hast du da noch für interessante Sachen gefunden, die man vielleicht auch nicht so kennt?
Also das, was am meisten läuft, das, was man kennt, was du gerade sagst, ist, dass die Leute sich Photovoltaikanlagen aufs Dach stellen und was ganz neu ist, dass die Leute sich Speicher unten ins Haus reinstellen.
Stromspeicher.
So, Stromspeicher, genau. Und es geht jetzt eigentlich nur noch darum, dass man selber Eigenstrom macht, dass man sich selber möglichst autark mit Strom versorgt. Und da gibt es eben zwei Möglichkeiten. Man versucht, Sonnenstrom zu ernten, möglichst viel von dem Strom zu speichern. Dafür braucht man eine Batterie. Und wenn man das kaufen will, dann kann man das ausrechnen. Über 20 Jahre läuft so eine Anlage. Dann kostet der Eigenstrom mit Speicher 14 Cent pro Kilowattstunde. Und die Preise kennst du. Da geht es bei 25 Cent los. Wir sind oft schon mal bei 30 Cent. Das heißt, wer sich selber seinen Strom macht und speichert, hat im Prinzip zum Hälfte des Preises den Strom. Und das ist das, was gerade überhaupt überall in Bewegung ist. Und das Zweite, was dann kommt, ist, dass wenn die Leute sich selber ihren Strom machen, dann fangen die Leute an, selber Strom zu sparen, weil die wollen mit ihrem Strom auskommen und sagen, das, was ich selber ernte, das soll auch irgendwie für mich reichen, weil ich möchte eigentlich so wenig wie möglich aus dem Netz beziehen.
Ist so ein bisschen so.
Das ist die nächste tolle Entwicklung.
Habe ich jetzt so ein bisschen die Assoziation, wenn ich mir selber eine ganz tolle Erdbeermarmelade koche und dafür die Erdbeeren auf dem Markt gekauft habe, dann gehe ich damit anders auf meinem Frühstücksbrötchen um, als wenn ich die irgendwie beim Discounter kaufe und mir dann dick draufpacke.
Ja, ich kann dir ein Beispiel von mir sagen. Ich habe selber immer mein Toastbrot gebacken, habe das in den Toaster geworfen, der geht 2 Minuten, da habe ich mein Toastbrot gegessen. So, dann habe ich in der Tiefkühltruhe Croissants entdeckt. Die habe ich dann angefangen im Ofen aufzubacken. Das heißt, ich habe meinen Ofen 15 Minuten vorgeheizt und 17 Minuten meine Croissants, 2 Stück drin gemacht. So, das habe ich einfach gemacht. Dann habe ich einen elektrischen Stromzähler, so einen neuen modernen Smart-Stromzähler bekommen und habe gesehen, dass mein Ofen für 20 Minuten, 25, 30 Minuten 2500 bis 3000 Watt zieht. So, und da habe ich gesagt, will ich nicht. Ich habe überall LED-Lampen drin, um mit wenig Strom auszukommen. Und dann mache ich den Ofen an. Wenn du mir jetzt sagen würdest, Frank, back nicht deine Croissants im Ofen, aber ich sage, das ist doch meine Entscheidung, das mache ich selber, entscheide ich, was ich backen will. So entscheide ich mich selber, sage ich, nö, ich will diesen Stromverbrauch nicht haben, ich will mit weniger auskommen und fertig und dann mache ich das. Und das macht mir dann auch noch Spaß. Wenn ich jetzt mein Toastbrot reinwerfe, sage ich, hey, habe ich wieder Energie gespart.
Okay, da haben wir jetzt wieder diese Geschichte, dass jeder auch selber ein bisschen was dafür machen kann, dass er halt einfach grundsätzlich weniger Strom und Energie verbraucht. Bist du denn in deinen Recherchen auch auf ganze Regionen gestoßen? Wir haben heute in der Sendung auch schon gehört, in Artland im Kreis Osnabrück, da gibt es halt ein Projekt, was noch nicht so gut funktioniert, weil einfach die politische Grundlage noch nicht dafür gegeben ist. Ist dir das auch immer wieder mal aufgefallen?
Also es gibt, das ist ganz verrückt, es gibt ein Nord-Süd-Gefälle. Das ist genau wie die wirtschaftliche Stärke ist, gibt es ein Nord-Süd-Gefälle auch bei der Energiewende. Wenn man sich in Bayern bewegt, dann sieht man, dass die Leute überall was zu stehen haben, dass die Photovoltaikanlagen da sind, dass die Leute Stromspeicher haben. Im Norden sieht es ein bisschen karger aus. Das hat auch ein bisschen was mit dem wirtschaftlichen Wohlstand zu tun, weil die Leute natürlich im Süden Deutschlands eher in der Lage sind, für so ein System, also Photovoltaik mit Speicher kostet roundabout 12.500 bis 15.000 Euro, das legen die im Süden in Deutschland eben in bar auf den Tisch. Ne? Aber es ist eben nicht nur eine technologische Frage, es ist eben auch eine Lebensfrage und man sagt ja immer, die beste Kilowattstunde Strom ist die, die man erst gar nicht produziert.
Frank Ferenczky, Filmemacher, du bist jetzt, glaube ich, auch gerade direkt vor einer Vorführung deines Films Leben mit der Energiewende in Gütersloh, wenn ich recht informiert
Richtig,
bin.
Genau,
ja, viel Spaß dabei. Vielen Dank, dass du in der Sendung warst und noch einen schönen Tag.
Viel Spaß noch. Danke. Jo. Tschüss.
D-Radio Wissen.
In der Ostsee gibt es eine Insel, die heißt Samsö und ist im Kattegat. Als ich das heute gehört habe, musste ich leider an Herrn Ringelnatz denken und an ein Gedicht, wo er von einem Kattegat spricht, beziehungsweise von einem Kiswahili-Haar, Schnurrbarthaar, was man dort findet. Das Ganze hat aber natürlich mit unserem Thema heute gar nichts zu tun, Energiewende. Wir wollen nämlich jetzt mal darauf gucken, dass in Samsö im Kattegat diese Insel, wir einen Punkt haben, wo es tatsächlich ganz gut funktioniert mit der Energiewende. Wir fragen uns ja heute in der Redaktionskonferenz, wie kann man es schaffen, selber ohne die Politik vielleicht irgendwie gute Sachen in Angriff zu nehmen. In größeren Regionen wird es ja immer schwierig, wie wir bei Artland zum Beispiel gehört haben, der Region in Niedersachsen. Aber die Dänen haben es anscheinend besser drauf. 400 Insulaner wohnen dort, haben mitgemacht. Das Ergebnis, Samsö ist die Vorzeigeregion in Europa für die Energiewende und darüber hinaus. Lars Westermann aus unserer Redaktion hat sich intensiv mit Samsö beschäftigt. Wie ist denn da der Stand der Dinge gerade?
Ja, Samsö ist eigentlich fertig mit der Energiewende, könnte man sagen. Ist praktisch abgeschlossen. Die 4000 sind es übrigens. Das ist aber, glaube ich, geht auf mich zurück, der Fehler. Die Samsinger haben einfach, die produzieren doppelt so viel Energie, wie sie brauchen. Und das als Strom und Wärme und alles aus regenerativer Energie. Und diesen Strom, den sie dann selber nicht brauchen, den schicken sie einfach aufs Festland rüber.
Okay, wie erzeugen die Leute dort ihre Energie?
Die machen das mit Windkraftanlagen, wie man das hier auch so kennt, an Land und mit einem überschaubar kleinen Offshore-Park, müsste man eigentlich sagen, vor ihrer Küste mit Photovoltaikanlagen und damit, dass sie das Stroh von ihren Feldern in sehr effizienten Heizkraftwerken verbrennen. Viele haben sich für zu Hause so Holzpelletöfen gekauft und ihren alten Ölofen dann weggeschmissen. Sie haben sich Wärmepumpen eingebaut. Klar, es gibt auf Samsö auch noch Autos, die mit Benzin und Diesel fahren und drei Fähren, die zwischen dem Festland und der Insel hin und her pendeln. Aber die Insulaner erzeugen eben so viel Ökostromüberschuss, dass sie das damit locker kompensieren können. Und damit es jetzt nicht zu einem Stillstand kommt in diesem bisher sehr erfolgreichen Projekt, haben sie das Ziel ausgegeben, als nächstes werden wir fuel-free.
Also kein Benzinausstoßverbrennung mehr aus Verbrennungsmotoren auf der Insel.
Ja.
Wem gehören denn jetzt diese ganzen Kraftwerke, die Energie liefern?
Ja, ich glaube, das ist genau das Geheimnis des Erfolgs dort. Die gehören den Samsinger nämlich selber. Jeder war aufgerufen, im Rahmen seiner Möglichkeiten sich zu beteiligen. Und dann zahlt manch einer vielleicht nur 100, 200 oder auch 500 Euro in eine Genossenschaft ein. Und andere haben für mehrere Millionen in Windkraftanlagen investiert. Aber der Clou ist halt, alle verdienen mit. Und das ist eigentlich auch das Hauptmotiv der Insulaner. Die wollen wirtschaftlich erfolgreich sein. Und das dänische Gesetz garantiert ihnen gute Einnahmen über einen langen Zeitraum. Und so sind einige wohlhabende Insulaner richtig reich geworden.
Das ist jetzt das Ergebnis von dem Ganzen. Das kann man ja aber nicht immer unbedingt vorher wissen. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass alle tatsächlich sich zusammengesetzt haben und das gemeinsam angepackt haben?
Ja, am Anfang war es eben gar nicht so, dass die so eine gemeinsame Idee hatten, sondern es gab so eine Art Preisausschreiben, hätte ich fast gesagt. Regionen in Dänemark konnten sich bewerben, Modellregion zu werden. Und da haben auch ein paar Leute auf Samsø gedacht, hey, coole Idee, das könnte was für uns sein. So, wir haben hier nicht viel, bisschen Landwirtschaft, bisschen Tourismus. Wir brauchen eigentlich noch irgendwie was Neues dazu. Und dann haben die auch den Zuschlag bekommen für Samsø. Und das Ziel war dann, innerhalb von 10 Jahren CO2-neutral zu werden. Und das hat nur geklappt, weil die Initiatoren damals viel Reklame gemacht haben und dann die örtlichen Handwerker, die Klempner, die nämlich dann alle Arbeit generieren, wenn die jetzt plötzlich alle solche Anlagen bauen, die haben die beteiligt an diesem PR-Feldzug. Und außerdem hat man den Leuten gesagt, wenn du dich jetzt an das Strohkraftwerk anschließen lässt, dann kostet dich das praktisch nichts. Wenn du es in 3-4 Jahren machst, wenn alle das wollen, dann ist das richtig teuer, dann kostet dich das ein paar Tausend Euro. Und so haben halt von Anfang an sehr viele Leute mitgemacht, haben ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen dabei verfolgt. Das ist eigentlich, ja, habe ich eben gesagt, die Hauptmotivation bis heute. Und die Samsinger sagen auch, der Öko-Gedanke, der ist hier auf der Insel eigentlich gar nicht so verbreitet, war der auch noch nie. Aber die Akzeptanz war eben sehr viel größer als woanders, weil von Anfang an halt alle beteiligt waren. Also der Projektleiter dort sagt immer, wann stört dich die Windkraftturbine vor deinem Bauernhof am wenigsten? Wenn es deine eigene ist, wenn du damit Geld verdienst und wenn das Geld halt in dein Portemonnaie fließt. Und da jetzt eben alles im Besitz der Bürger ist, gibt es wenig Streit um diese Sachen.
Ist die Insel denn jetzt tatsächlich komplett autark von jeglicher anderen Energie?
Nein, das ist eben, deswegen sind sie auch noch nicht so, ist die Energiewende noch nicht so richtig abgeschlossen, weil die haben immer noch ein Kabel zum Festland. Meistens fließt da Strom von Samsø nach Jütland aus Festland rüber, aber an windstillen Tagen eben auch in die andere Richtung. Das heißt, die haben so das Problem mit den Spannungsdifferenzen bei wenig Wind, bei wenig Sonne und so eben noch nicht wirklich gelöst, beziehungsweise sie lösen es eben dadurch, dass sie sich dann immer noch ans öffentliche Netz anschließen und so die Spannung aufrechterhalten und eben nicht selber zum Beispiel Strom abspeichern oder in Gas verwandeln, was sie dann wieder in Strom umwandeln, solche Dinge. Also da ist noch was, aber die sagen ja eben, wir brauchen noch Herausforderungen für die Zukunft und schläft das hier langsam ein.
Ein Vorzeigeprojekt in Dänemark wäre vielleicht auch mal ein schöner Platz, um Urlaub zu machen, die Insel Samsø.
D-Radio Wissen.
Ich war einmal in Sibirien vor ein paar Jahren auf einer Expedition, im Sommer wohlgemerkt, im Spätsommer. Ich hatte dort das Vergnügen, viele Tiere beobachten zu können und unter anderem auch einen Bären, der an einem Flussufer gesessen hat und Lachse gefangen hat, die da in Massen den Fluss raufgeschwommen sind. Die waren alle schon ein bisschen schlapp und fertig, weil die ja tatsächlich zurückkehren und dann dort auch sterben. Deswegen lassen die sich auch leicht fangen und der Bär saß dann da so zack mit der Pfote aus dem Wasser, hat er den Lachs rausgehauen. Einmal reingebissen, liegen gelassen und dann zack wieder den nächsten sich geholt. Das konnte er sich leisten, einfach weil es so viele Lachse da gab, die um ihn herum gekrebst sind. Es war ein großer Überfluss und ein bisschen scheint es ja auch immer noch zu sein, wenn wir auf unseren Stromverbrauch gucken, dass wir dieses Gefühl haben, der Fluss ist noch voller Lachse und ich kann es einfach alles sozusagen auf den Kopf hauen. Der Strom kommt aus der Steckdose. Natürlich wissen wir inzwischen, ein bisschen sparen und immer mal wieder alles ausschalten, ist nicht verkehrt. Die Hightech-Kaffeemaschine vielleicht auch mal so einstellen, dass sie sich mal von selber ausschaltet und nicht die ganze Nacht dann an ist. Den Drucker, den Computer. Und natürlich gibt es auch viele Leute hier in der Redaktion, die das im Blick haben.
Ich bin ein absoluter Energiesparer. Ich bin auch ein bisschen verschrien, weil mein Opa war auch schon so ein Energiesparer. Das heißt, wir haben im Winter immer bei Heizungsstärke 1 gesessen. Quasi mehr war das. Und ich bin leider auch so geworden. Also ich kann das nicht abstreiten, dass ich ein Enkel von meinem Opa bin. Ich bin einer, der dreht die Heizung immer runter. Wir sitzen relativ kühl. Ich sage immer zu meiner Freundin, die kann sich auch mal eine dickere Jacke anziehen oder so. Manchmal freut sie sich, wenn wir dann abends essen gehen, weil sie dich kurz aufwärmen kann. Aber ich finde, man muss es nicht so heiß haben. Und wir haben alle Geräte nochmal mit so einem Schalter versehen, wo ich an- und ausschalte. Dementsprechend keine Geräte im Standby-Betrieb habe.
Zu Hause versuche ich natürlich auch Strom zu sparen. Aber auf dem Arbeitsplatz denke ich besonders dran, den Computer abends auszumachen, die Boxen auszumachen und ich fahre in den Fahrstuhl.
Zu Hause habe ich Energiesparlampen. Aber die gefallen mir nicht so. Also egal. Auf jeden Fall bin ich jemand, ich glaube, meine Freundin ist genervt davon, weil ich tatsächlich immer den Strom ausmache. Also ich bin so, ich bin in einem Raum, ich bin länger in einem Raum. Im Flur brennt das Licht, dann mache ich das Licht aus. Und ich habe immer das Gefühl, Damit helfe ich zwar der Umwelt, aber alle sind genervt.
Tja, manchmal ist das so, dass es ein bisschen nervt. Stimme aus unserer Redaktion. Wir haben euch auch gefragt, wo ihr Energie spart. Und Sven Krämer hat uns auf Google Plus geschrieben, dass bei ihm aus Gewohnheit alle elektrischen Geräte vom Kühlschrank und dem Herd, mal abgesehen nach sofortigem Gebrauch vom Strom, KS getrennt werden. Entweder durch Stecker rausziehen oder durch einen entsprechenden Schalter in der Steckdosenleiste. Er hat auch keinen Wäschetrockner, er hat keine Mikrowelle, keine Spülmaschine in der Wohnung. Und außerdem hat er auch kein Auto zur Verfügung, fährt immer Straßenbahn und mit dem Zug. Aber er weist auf einen wichtigen Punkt hin, wenn wir über Energiewende reden und auch über die Beispiele, die wir in der Sendung ja heute auch schon vorgestellt haben, dass es natürlich nicht allen Menschen möglich ist, sich irgendwas ans Haus zu pappen, was so groß ist wie eine Matratze und wo ich dann die Luft mit aufwärmen kann. Er schreibt, da ich in einem Mietshaus in der Stadt wohne, kann ich mir leider die gewünschten Sonnenkollektoren nicht einfach aufs Dach nageln. Leider wird das bei der Energiewendendiskussion immer vergessen, dass es sehr viele Menschen gibt, die kein Eigenheim im Dorf haben, die das einfach so machen können.
Die Radio Wissen.
Am Ende einer Reise kommen wir ja auch in der Regel alle nach Hause. Das ist ein Thema, wenn wir über Energiewende nachdenken. Da müssen wir auch einfach darüber sprechen, auf welche Art und Weise reisen wir eigentlich. Weil natürlich beim Reisen es immer schwierig ist, das Ganze klimaneutral zu gestalten, außer man fährt Fahrrad oder geht zu Fuß. Und dabei ist natürlich auch allen klar, Bahnfahren ist grundsätzlich besser als Fliegen. Aber auch die Bahn braucht natürlich Strom für die Fortbewegung. Und wer in der letzten Woche ein Ticket gekauft hat, der wird gesehen haben, für einen Aufschlag von 1 Euro kann man mit grünem Strom reisen. Aber was steckt da eigentlich dahinter? Martin Pehnt vom Institut für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg kann uns darüber aufklären.
Ja, also diese Ökotickets beruhen auf der Idee, dass die Bahn Ökostrom kauft, also Strom, der von Anbietern erneuerbarer Energien hergestellt und verkauft wird. Und die Überlegung ist dann, dass dieser Strom, weil er ja klimafreundlich hergestellt ist, dazu führt, dass diese Reise quasi klimaneutral ist. Und die Grundüberlegung ist eigentlich sehr gut. Also die Bahn ist insgesamt ein sehr umweltverträgliches Verkehrsmittel, hat auch ein sehr ehrgeiziges Umweltprogramm, schneidet insgesamt im Vergleich zum Pkw und auch zum Flugzeug sehr gut ab. Was mir an dieser Idee insgesamt nicht so gut gefällt, ist, dass es eigentlich ja so eine Frage der Transparenz ist, weil es ja durchaus auch noch Kohlekraftwerke gibt und andere, mit denen die Bahn betrieben wird. Und da wird es ein bisschen versucht, quasi das Umweltlabel 0 Gramm CO2, also komplette Klimaneutralität für die Fernreisen hier zu haben. Und auf der anderen Seite wird das, was einem dann nicht so passt, nämlich die Kohlekraft, in den Nahverkehr gepackt. Also das ist eher eine Frage der Transparenz und der Ehrlichkeit.
Müssen wir vielleicht nochmal gucken, tatsächlich auf den Strom, den die Bahn bezieht. Also die Bahn braucht Strom, um zu fahren und bezieht davon auch einen Großteil aus ganz herkömmlich hergestelltem Strom.
Genau, das ist richtig. Also die Bahn hat ja sogar ein eigenes Stromnetz mit einer anderen Frequenz. Also deswegen ist das auch sehr stark voneinander getrennt. Und sie hat in der Vergangenheit investiert, auch in erneuerbare Energien, hat auch einen steigenden Anteil von Strom aus diesen Anlagen, die im Rahmen des Erneuerbaren Energiengesetzes zugebaut werden. Also das heißt in der Tat, der Strom wird immer grüner. Trotzdem betreibt die Bahn natürlich auch konventionelle Kraftwerke, in der Vergangenheit ja auch einige Atomanteile an Atomkraftwerken, die jetzt dann in der Zukunft eine abnehmende Rolle spielen werden und eben auch Kohlekraftwerke.
Aber die Idee hinter diesem Ökostromticket ist dann tatsächlich, dass der Anteil an grünem Strom, den man sowieso schon jetzt bei der Bahn hat, noch ein bisschen höher wird, wenn ich ein bisschen mehr Geld bezahle.
Ja, das ist einerseits richtig, wobei immer die Frage ist, was wäre ohnehin passiert? Also dieser Ökostrom ist in der Grundidee eigentlich gut. Also wenn man sozusagen eine zusätzliche Nachfrage nach erneuerbaren Energien schafft, dann wird auch mehr zugebaut. Jetzt haben wir aber in Deutschland etwas andere Rahmenbedingungen. Wir haben dort sowieso ein Gesetz, das eigentlich einen Ausbau vorschreibt. Also man muss sich da immer die Frage stellen, wie viel wäre ohnehin passiert an erneuerbaren Energien Zubau? Und dann würde ich sagen, Ökostrom hat zwar einen gewissen Effekt, aber er führt auf keinen Fall dazu, dass wir mit 0 Gramm reisen. Und deswegen ist es einfach eine Frage auch der Transparenz, wie man das darstellt. Also ich würde sagen, Sie fahren mit Ökostrom umweltfreundlich, das ist eine sehr richtige Aussage, aber 0 Gramm CO2, das gibt es nicht.
Aber Bahnfahren ist ja ohnehin relativ umweltfreundlich, haben Sie eben schon gesagt. Schauen wir darauf, dass wir ja alle trotz obwohl wir wissen, wie viel CO2 dabei ausgestoßen wird, auf Flugreisen nicht unbedingt verzichten wollen. Und jetzt gibt es ja aber seit einigen Jahren die Möglichkeit, dass man sozusagen sein Gewissen beruhigt und für jede Flugreise einen gewissen Ablass zahlt, zum Beispiel an Organisationen wie Atmosphäre oder andere.
Ja.
Was steckt da für eine Idee hinter? Weil ich kann ja in dem Moment nicht das CO2, was in die Luft ausgestoßen worden ist, wieder zurücknehmen durch so eine Aktion.
Das sehe ich genauso. Also wir reden da über sogenannte Kompensationsprodukte. Das sind also solche, die Projekte ganz woanders in anderen Ländern, in anderen Bereichen finanzieren und dort eben Klimagase einsparen. Ob das jetzt Solarkocher sind oder auch Aufforstung von Wäldern oder Ähnlichem. Und diese Kompensation, die packt natürlich das Grundproblem nicht an der Wurzel an. Also es ist immer sozusagen die drittbeste Lösung, wenn man nicht mehr vermeiden kann, dass man fliegen muss, wenn man kein umweltverträglicheres Verkehrsmittel nehmen kann. Dann kann man das tun. Aber ich habe da in der Tat auch eine sehr große Portion Skepsis, was diese Kompensationsprodukte anbelangt.
Um das zu verstehen, die Idee ist dann, also ich fliege und dadurch wird CO2 ausgestoßen in die Atmosphäre und stattdessen wird dann eben irgendwo an anderer Stelle zum Beispiel ein Bäumchen gepflanzt, was dann wieder CO2 aus der Luft aufnimmt und es damit dann irgendwie ausgleichen soll.
Ganz genau. Oder indem man Projekte finanziert, erneuerbare Energien in armen Regionen dieser Welt mit Solarkochern oder Photovoltaikanlagen oder Ähnlichem, wo man also dann CO2 oder andere Klimagase einspart. Das Ganze von der Grundidee ist das durchaus gut, aber man muss da aufpassen, da trennt sich sehr schnell die Spreu vom Weizen. Also da gibt es einerseits Anbieter, die sehr sorgfältig ausgewählte Projekte anbieten. Das sind die sogenannten Goldstandardprojekte, das ist eine Auszeichnung der UN, die also sehr hohe Ansprüche an die Zusätzlichkeit und auch an soziale Anforderungen stellen. Und es gibt aber auch die Anbieter, die sagen, da sehr schnell dabei sind, hier mal kleine Aufforstungsprojekte zu finanzieren, die aber dann nicht dauerhaft sind, auch der ökologische Nutzen dann oft in Frage steht. Also da muss man wirklich sehr genau hinschauen und diese Missbrauchsgefahr, die gibt es einfach bei diesen Kompensationsprodukten.
Also dass diejenigen, die das anbieten, zum Teil auch denken, ja, das ist ja eine gute Sache, die Leute haben ein schlechtes Gewissen und ich ziehe da mal ein bisschen Geld denen aus der Tasche, indem ich ihnen vorgaukle, dass ich was Gutes tue für die Umwelt.
Genau, das ist nämlich eine weitere Gefahr in dieser Geschichte. Ich sehe auch und habe das selber auch am eigenen Leib erfahren, also wenn ich fliegen muss und ich muss auch immer wieder mal fliegen, dann kaufe ich auch so ein Kompensationsprodukt und dann hat man dann gutes Gewissen und denkt, ach prima, jetzt kann ich ja doch nochmal mehr fliegen und die Fernreise mit gutem Gewissen machen. Das Gleiche gilt ja beim Ökostrom auch, so nach dem Motto Strom verschwenden mit Ökostrom. Das macht insgesamt keinen Sinn. Also wir dürfen nicht durch diesen modernen Ablasshandel dazu bewegt werden, jetzt mehr zu verbrauchen. Das nennt man dann auch Rebound-Effekt. Wir dürfen jetzt nicht mit gutem Gewissen verschwenden und wir dürfen uns auch nicht einlullen lassen, so nach dem Motto, ich habe ja jetzt alles getan auf individueller Ebene, habe jetzt meine Kompensation, meinen Ablasshandel gekauft und deswegen müssen wir auf gesellschaftlicher Ebene nicht mehr dafür kämpfen, dass sich die Energiewende durchsetzen lässt. Also da sehe ich auch eine große Gefahr drin in dieser Beruhigungsfunktion.
Wenn wir uns jetzt mal angucken, ich möchte jetzt zum Beispiel in diesem Sommer irgendwo hinfliegen, wo ich wirklich mit der Bahn nicht hinkomme, weil das dann insgesamt 20 oder 30 Stunden dauern würde. Gibt es denn irgendwelche Möglichkeiten, dass ich trotzdem bei dieser Flugreise irgendwie die Möglichkeit habe, so wenig wie möglich Schaden anzurichten? Worauf müsste ich da achten?
Naja, also es gibt auf der einen Seite, also ich sag mal, wenn die Grundsatzentscheidung gefallen ist, ich möchte fliegen und auch ich werde jetzt dieses Jahr, mein Sohn möchte unbedingt nach Amerika und wir werden nach Amerika fliegen. Da gibt es natürlich verschiedene Dinge, die man tun kann. Es gibt auch ein Vergleichsinstrument, wo man gucken kann, wie effizient ist denn eigentlich die Airline, mit der ich fliege. Das kann man tun. Ich glaube, ansonsten bietet sich wirklich nur noch die Möglichkeit, ein solches gutes Kompensationsprodukt zu kaufen, wo man mal gucken kann, sind das überzeugende Projekte, die damit gefördert werden? Ist das ein Anbieter, dem man vertraut? Auch wenn es nichts kostet, wäre ich erstmal skeptisch. Also es ist durchaus so, dass Klimaschutz dann auch etwas kosten muss. Und dann kann man ein solches Produkt kaufen. Und sagen wir mal so, man fährt dann oder fliegt dann zwar nicht klimaneutral, aber man hat zumindest das Möglichste getan, dass an anderen Orten ein sinnvolles Projekt gefördert wird. Also letztendlich ist das eine Spende für ein anderes sinnvolles Projekt und das kann man dann eben noch tun.
Ich habe mal gehört, dass ein großer Anteil der klimaschädlichen Gase, die ausgestoßen werden beim Fliegen, bei Start und Landung ausgestoßen werden. Das würde ja heißen, dass es eigentlich besser ist, dass man möglichst immer nur direkt fliegt und nicht immer so dieses City-Hopping macht, dass ich irgendwie von hier nach Stuttgart fliege und dann wieder nach Kopenhagen.
Auch das ist richtig. Also Kurzstreckenflüge sind besonders energieintensiv. Wir haben deswegen bei uns am Institut beispielsweise durchaus die Politik, dass wir binnen-, also inländische Reisen nur mit der Bahn machen, und das geht eigentlich hervorragend. Und das gilt dann eben auch für diesen Zulieferbetrieb. Natürlich ist der auch sehr stark schon etabliert. Also
Zulieferbetrieb heißt diese
also Flüge, die einen dann zu den Fernstreckenflügen bringen. Und das ist natürlich mittlerweile schon sehr stark etabliert. Da muss man ja wirklich darauf achten, dass man solche Direktzüge bekommt. Und die sind ja oft dann auch viel teurer. Also da kommen dann natürlich auch ökonomische Erwägungen mit hinein. Aber die Vermeidung von Kurzstreckenflügen ist auf jeden Fall etwas, was da sehr viel Klimagase hilft einzusparen.
Martin Pint vom Institut für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg, vom IFOI, hat uns aufgeklärt über modernen Ablasshandel und was wir davon vernünftig nutzen können und wovon wir eher die Finger lassen.
D-Radio Wissen.
Für diesen Beitrag habe ich recherchiert. Unter anderem habe ich intensiv gegoogelt und um die 50 Suchanfragen gestellt. Dafür habe ich Strom verbraucht. Mein Rechner läuft, der Bildschirm leuchtet, die Daten werden um die halbe Welt geschickt und irgendwo da draußen stehen massenhaft Server, die meine Suchanfragen bearbeiten. Sie rechnen, laufen heiß, müssen gekühlt werden und so weiter. Es wird also Strom verbraucht und das bedeutet CO2-Ausstoß. Wie groß der genau ist, darüber streiten sich die Experten. Bei jeder Google-Suchanfrage entstehen schätzungsweise 1 bis 10 Gramm CO2, je nachdem, wen man fragt. Google selbst geht dagegen von 0,2 Gramm pro Anfrage aus. Für Christian Kroll ist aber auch das zu viel.
Aufgrund meines Hintergrunds im Bereich Internet kam mir halt die Idee, hey, ich könnte ja eine Suchmaschine machen, die sich eben um Regenwälder kümmert. Und so kam dann eins zum anderen und dann irgendwann im Dezember 2009 war dann halt letztendlich Ecosia ins Leben gerufen.
Christian Kroll ist Gründer und Betreiber von Ecosia. Das ist eine Suchmaschine, die auf den ersten Blick aussieht wie Google auf Ökopapier. Ein Schriftzug mit dem Namen und eine schlichte Eingabezeile, genauso wie beim großen Konkurrenten. Die strahlend weiße Hintergrundfläche von Google ist hier aber leicht beige, so ein bisschen öko eben. Der entscheidende Unterschied ist aber, wer Ecosia benutzt, der pflanzt damit Bäume.
Also Ecosia funktioniert im Grunde genauso wie Google. Also wenn man was eingibt, kriegt man fast die gleichen Ergebnisse wie auch bei Google. Also es sind nicht grüne Suchergebnisse. Wir sind grün, weil wir die Werbeeinnahmen, die wir generieren, zum Schutz der Regenwälder spenden. Momentan unterstützen wir ein Projekt im Atlantischen Regenwald von Brasilien und wir spenden 80% unserer Werbeeinnahmen dorthin.
Das Geschäft funktioniert so. Die ersten 3, 4, 5 Links, die die Suchmaschine ausspuckt, sind gesponserte Links. Das ist bei Google, Yahoo und Konsorten genauso. Wird so ein Link geklickt, dann bekommt der Betreiber der Suchmaschine Geld. Und Ecosia leitet eben den größten Teil davon um nach Brasilien.
Das Projekt, was wir betreiben, da kostet es eben im Durchschnitt ungefähr $1, um einen Baum zu pflanzen. Und wir verdienen im Durchschnitt pro Suche, die wir bei Ecosia haben, 0,5 Cent. Das heißt, 200 Suchanfragen pflanzen ungefähr einen Baum. Also, und wir spenden momentan pro Monat etwa 80.000 Euro.
Seinen Sitz hat das Unternehmen von Christian Kroll in Wittenberg in Sachsen-Anhalt. Ein 6-köpfiges Team kümmert sich um den Betrieb der Seite. Die Suchergebnisse werden allerdings aus den USA importiert. Wer bei Ecosia eine Anfrage stellt, der bekommt die Antwort von Yahoo. In früheren ganz ähnlichen Projekten hat Christian Kroll auch mit Google zusammengearbeitet. Google hat das aber nach kurzer Zeit wieder beendet. Man wollte sich nicht selber Konkurrenz machen.
Sagen wir so, wenn jemand von Google zu Ecosia wechselt, dann verdient ja Google danach weniger, weil sie uns einen Umsatzanteil da zahlen müssen. Bei Yahoo sieht das anders aus. Wenn ein neuer Ecosia-Nutzer kommt, dann kommt der eben sehr wahrscheinlich von Google. Und Yahoo gewinnt gewissermaßen einen Nutzer über die Partnerschaft mit uns hinzu. Und deswegen ist, also ich weiß jetzt gar nicht, ob die Unternehmen von ihrer grünen Philosophie so anders sind, aber für Yahoo macht es eben einfach mehr Sinn, mit solchen Alternativprojekten zusammenzuarbeiten, weil sie eben weniger Marktanteil haben.
Um die 200.000 Besucher hat Ecosia zurzeit pro Tag. Seit 2013 haben die Macher der Seite Geld für knapp 390.000 Bäume gespendet. Und die Ziele für die nahe Zukunft sind ehrgeizig, denn bis August dieses Jahres will Christian Kroll 1 Million Bäume gepflanzt haben.
Dann wollen, also das ist nur eine Etappe. Danach wollen wir natürlich noch viel, viel mehr pflanzen. Aber das ist so das Ziel, was wir uns gesetzt haben, um ja, also es ist eine schöne Zahl und ist auch sehr ambitioniert für uns, weil wir da noch ordentlich wachsen müssen. Aber danach werden wir halt einfach versuchen, keine Ahnung, in einem Monat 1 Million Bäume zu pflanzen. Also da haben wir uns jetzt noch nicht Gedanken gemacht. Es ist auch nur eine Zahl gewissermaßen, die halt so ein bisschen als Motivation für uns selbst gelten soll.
Dass er damit allein die Welt nicht retten kann, das ist Christian Kroll durchaus bewusst. Wenig fliegen, viel Radfahren, sparsame Geräte verwenden, damit kann ich meine Klimabilanz deutlich effektiver verbessern.
Wenn man nur überlegt, wie kann man jetzt am meisten CO2 sparen, dann ist der Wechsel zu einer CO2-neutralen Suchmaschine jetzt nicht unbedingt der erste Schritt, den man gehen sollte.
Um aber nebenbei für ein paar Spenden für den Regenwald zu sorgen, dafür ist Ecosia eine gute Sache. Und mit den Anfragen, die ich für diesen Beitrag gestellt habe, könnte jetzt schon wieder ein Viertelbäumchen in Brasilien wachsen.
Martin Krinner hat sanft gesurft mit der Suchmaschine Ecosia. Und den meisten von uns ist ja tatsächlich gar nicht bewusst, dass auch beim Googlen enorm viel Energie verbraucht wird. Und es eben auch Alternativen dazu gibt, wenn man eine Recherche macht, dass man zumindest ein paar Bäumchen pflanzen kann. Unendlich ist die Redaktionskonferenz nicht, deswegen geht sie auch zu Ende. Unsere Redaktionskonferenz zur Energiewende mach's dir selbst. Und wir haben euch ein bisschen erzählt, was es für Möglichkeiten gibt, selber die Energiewende einzuleiten mit vielen kleinen Projekten, die überall in Deutschland auch stattfinden, anstatt auf die große Politik zu warten, die ja doch im Normalfall immer ein bisschen träger ist. Ich bin Verena von Keitz und ich freue mich, dass ihr dabei wart.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18:15 Uhr.